Willkommen zum SPD-Podcast Zammerin vom Berchtesgadener Land. Wir sind heute zu zweit hier, der Roman Niederberger und ich, Susanne Aigner. Und ich stelle gleich mal dem Roman die Frage, wie war deine Woche?
Ja, es ist gut gelaufen. Die SPD ist ja jetzt im Bundestagswahlkampf im Aufwind. Und es freut mich auch zu sehen, wenn ich durch den Landkreis fahre, dass wir auch überall gut plakatiert und präsent sind. Und das ist eine erfreuliche Sache.
Ja, bei mir, muss ich sagen, habe ich es auch gemerkt beim Infostand, der letzte Woche war mit den Jusos, merken wir genau den gleichen Aufwind, auch in der Bevölkerung vom Berchtesgadener Land, dass die Leute auf jeden Fall pro SPD sind und der Aufwind ist auch in der Bevölkerung zu spüren. Wir reden ja heute über Steuergerechtigkeit und haben da drei Schwerpunkte. Das eine ist die globale Mindeststeuer. Wir reden auch über die SPD und dem Wahlprogramm bezüglich der Steuergerechtigkeit und vor allem natürlich auch, was heißt das für das Berchtesgadener Land? Und da wäre jetzt meine erste Frage, dass du vielleicht ganz kurz erzählst, warum gerade du darüber uns berichten kannst. Was macht dich denn da kompetent? Erzähl doch mal.
Einerseits hat man natürlich als Kommunalpolitiker, als Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion natürlich immer auch mit der Frage der Steuereinnahmen zu tun. Nur das, was wir dort wirklich hereinbekommen, können wir auch für Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger ausgeben. Und zum anderen bin ich von meinem Fachhochschulstudium als Diplom-Finanzwirt natürlich auch mit steuerlichen Fragen befasst gewesen.
Perfekt, genau der richtige Ansprechpartner. Dann erzähl doch mal, weil ich bin da nicht so kompetent und die meisten Zuhörer werden es auch nicht alle wissen, warum braucht es denn eine globale Mindeststeuer? Das war ja auch ein ganz großes, jahrelanges Anliegen vom Olaf Scholz.
Ja, also was jeder von uns kennt, das sind ja große, vor allem technisch moderne Konzerne, die weltweit agieren und weltweit die Möglichkeit haben, sich Standorte mit niedrigen Steuersätzen zu suchen. Die Beispiele, die man vor allem aus den Medien auch kennt, sind Amazon, Google zum Beispiel und eine Reihe von weiteren großen Konzernen. Und im Gegensatz zu dem Mittelständler im Berchtesgadener Land, im Gegensatz zu den Bürgerinnen und Bürgern, die als Arbeitnehmer arbeiten, haben diese Konzerne eben die Möglichkeit, dass sie sich ihren Standort frei aussuchen und haben vor allem, sage ich mal, in den letzten 10, 20 Jahren das aktiv genutzt, um sich eben Standorte mit sehr niedrigen Steuersätzen auszusuchen und dabei eben ihre Steuerlast deutlich nach unten zu drücken. Eben gerade bei Amazon gibt es eben das Beispiel, dass die auch in Jahren mit sehr guten Gewinnen dann teilweise überhaupt keine Steuern mehr bezahlt haben. Das ist das Thema, das man jetzt versucht, mit dieser globalen Mindestbesteuerung anzupacken.
Okay, also das will sicher jeder, glaube ich. Aber wie funktioniert das dann? Wie wird das tatsächlich dann umgesetzt bei Amazon zum Beispiel? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das kann natürlich jetzt nicht ein Land alleine regeln, sondern da braucht es natürlich einen Zusammenschluss von einerseits den wirtschaftsstarken Ländern, andererseits von den Ländern, die also diese niedrigen Steuersätze anbieten. Im Bereich der Europäischen Union ist zum Beispiel Irland da ein großes Beispiel, die also über viele Jahre versucht haben, eben solche Firmen aktiv mit sehr niedrigen Steuersätzen anzulocken. Mhm. Und da hat es eben vorangetrieben von unserem Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidaten Olaf Scholz im Juni einen Durchbruch gegeben, insofern, dass zunächst einmal die OECD, das ist also die Internationale Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, einen Beschluss gefasst hat mit den Stimmen ihrer 130 Mitgliedstaaten, dass sie gesagt haben, wir wollen eine globale Mindeststeuer, damit sich eben gerade diese großen Konzerne nicht mehr ihren Verpflichtungen entziehen können. Und in der Folge, das war dann im Juli, ist es dann so weit gekommen, dass auch die G20, also der Zusammenschluss der wirtschaftlich stärksten Länder, sich eben für diese globale Mindestbesteuerung ausgesprochen haben.
Und das heißt, allen internationalen Konzernen, die jetzt vorher so angesprochen wurden, sind jetzt den gleichen Herausforderungen eigentlich gegenübergestellt. Also alle müssen Steuern zahlen.
Ja, also zunächst einmal sieht man gleich, dass das wirklich bloß ganz große Unternehmen betrifft. Also man hat tatsächlich eine Umsatzgrenze von 750 Millionen Dollar festgesetzt, weil man wirklich jetzt nicht irgendwelche kleineren Unternehmen damit belasten wollte, sondern tatsächlich gesagt hat, da geht es jetzt wirklich um diese großen Konzerne. Und man hat sich dann eben geeinigt auf einen Mindeststeuersatz von 15%, den die zahlen sollen auf ihre Gewinne. Und das sieht also in der Realität so aus, dass eben, wenn jetzt zum Beispiel jemand in Irland seinen Sitz hat und Irland nur 12,5% verlangt, dass entweder Irland seine Steuersätze erhöhen kann oder dann eben das Land, wo der Hauptsitz dieses Unternehmens sich befindet, das wäre jetzt zum Beispiel bei Google oder Amazon in den USA, dann eben 2,5% zusätzlich verlangen kann an Steuern und eben dann die Einnahmen sich deutlich erhöhen. Das Beispiel USA ist da ein ganz wichtiges, weil man muss natürlich sagen, obwohl jetzt diese ganze Idee wirklich von Olaf Scholz konzipiert und vorangetrieben worden ist, es wäre nicht möglich gewesen, hier einen Durchbruch zu erzielen, wenn wir nicht in den USA einen Regierungswechsel gehabt hätten. Ja. Durch die neue Regierung unter Joe Biden war es erstmalig möglich, dass man jetzt hier tatsächlich zu einem Durchbruch gekommen ist. Aber man muss zugleich sagen, wenn es vorher diese Konzepte nicht gegeben hätte, dann würde es diesen Durchbruch nicht geben. Von daher ist es durchaus eben ein Erfolg von Olaf Scholz, was ja auch viele Medien korrekterweise so berichtet haben.
Ja, und das passt auch gut zu ihm, dass er wirklich konsequent dranbleibt bei einer Sache, die er für richtig hält. Ja, dann kommen wir doch zum nächsten Thema, passenderweise zum Wahlprogramm der SPD bezüglich Steuergerechtigkeit. Ich habe das schon immer auch selber ungerecht empfunden, zum Beispiel auch das Ehegattensplitting etc. bezüglich Alleinerziehenden. Gibt es ja auch einfach mittlerweile, glaube ich, Mehrheiten für eine Verbesserung.
Ja, also zunächst einmal, was ich gut finde am SPD-Wahlprogramm ist, dass wir nicht irgendwelche Wunder oder irgendwelche großen Geschenke versprechen, sondern dass jetzt eben Olaf Scholz als Kanzlerkandidat auch ein Konzept auf den Tisch gelegt hat, wo er gesagt hat, wer muss am ehesten entlastet werden? Und da ist ganz klar, dass es eigentlich die mittleren und kleinen Einkommen sind. Weil man muss es auch deutlich sehen, während der Corona-Pandemie sind die Vermögen und die Einkommen von denjenigen, die an der Spitze stehen, nicht geschmolzen, sondern im Gegenteil nochmal überproportional gestiegen. Und das heißt, dass wir reden jetzt von Menschen, auf die man nicht neidisch sein muss, und das geht sie auch gar nicht, aber von denen man schon erwarten kann, dass sie jetzt eben, weil sie stärker sind, weil sie stärkere Schultern haben, entsprechend auch mehr tragen. Und das bedeutet, dass also das SPD-Steuerkonzept für die Bundestagswahl jetzt eben Entlastungen bei den kleinen und mittleren Einkommen vorsieht. Das sind jetzt keine Wunder, aber es sind Entlastungen. Was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass man im Spitzensteuersatz zwar nach oben geht, dann auf festgelegt 45%, aber dieser Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer zukünftig erst später greift. Das bedeutet, wir tun nicht mehr so, als ob jemand mit 57.000 Euro schon der absolute Spitzenverdiener wäre, sondern wir verschieben das nach hinten und gehen dafür im Satz nach oben. Und das bedeutet, das ist unter anderem einer der Effekte, der eben dazu führt, dass gerade bei den kleinen und mittleren Einkommen es eben eine Entlastung gibt. Da gibt es ja auch Berechnungen dazu. Und auch da hat man schon in den Zeitungen eben lesen können, dass die SPD eigentlich das am solidesten durchgerechnete und auch am ehesten konkret umsetzbare Steuerkonzept für diesen Bereich vorgelegt hat.
Habe ich auch gelesen. Man konnte sogar bei der Süddeutschen auch so eingeben und ausrechnen lassen, was dann an Verbesserungen rauskommt. Und das war auch wirklich so, dass auch Alleinerziehende profitieren und eben diese mittleren Einkommen. Ja.
Du hast ja zu Recht auch diese Frage des Ehegattensplittings angesprochen. Ich meine, man muss jetzt klar sagen, dass dieses Splitting, also die Möglichkeit für Ehegatten, dass sie ihr Einkommen zusammenrechnen und dann gemeinsamer Steuersatz gebildet wird, im Endeffekt nur einen Bereich begünstigt, und zwar den, wo ein Ehegatte deutlich mehr als der andere verdient. Das ist tatsächlich das, was hier der Hintergrund ist. Das hat früher vielleicht auch durchaus seine Berechtigung gehabt, weil das halt der Normalfall die Alleinverdienerfamilie war. Aber das hat sich eben zwischenzeitlich deutlich geändert und deswegen brauchen wir da auch neue Antworten. Es muss sich keiner Sorgen machen, die bestehenden Ehen werden auf alle Fälle weiterhin das Ehegattensplitting fortführen können. Da gibt es auch einen Vertrauensschutz, das finde ich auch richtig, dass man jetzt nicht während des Spiels sozusagen die Regeln ändert, aber dass eben für kommende Ehen man sagt, okay, da brauchen wir eine moderne Regelung, die einfach auch die gesellschaftliche Realität abbildet. Das ist, glaube ich,
auch die Renten sichert. Ich denke mir immer, ich habe oft mit Frauen zu tun, die sagen, ich darf da nicht mehr verdienen. Das lohnt sich nicht. Ohne das ganzheitlich zu sehen, natürlich lohnt sich immer, wenn ich rentenversichert bin.
Selbstverständlich. Du hast ja zu Recht das Thema Rente auch angesprochen. Man muss da auch nochmal dazu sagen, gerade für diejenigen, die jetzt nicht sehr hohe Einkommen haben, ist ja auch entscheidend, dass die sich darauf verlassen können, dass der Sozialstaat funktioniert. Und da kommen wir eben jetzt zur politischen Konkurrenz. Die Union und die FDP sagen zum Beispiel, sie wollen unbedingt den Solidaritätszuschlag abschaffen. Das ist für einen ganz breiten Teil der Bürgerinnen und Bürger ja bereits passiert, zu Anfang passiert, 2021. Da kann jeder auf seinen Lohnzettel draufschauen und sehen, ob er da noch etwas zahlt. Das wird bei den allermeisten auch im Berchtesgadener Land nicht der Fall sein. Wenn man allerdings jetzt für die Spitzeneinkommen, für die der Soli jetzt momentan noch gilt, das abschaffen will, dann haben wir auf einen Schlag ein großes Loch in der Staatskasse. Und das bleiben halt jetzt unsere Konkurrenten schuldig, dass sie sagen, wie sie dieses Loch stopfen wollen, was sie dann an Leistungen kürzen wollen. Und man muss es halt klar sagen, ein großer Teil auch vom Bundeshaushalt geht natürlich in die gesetzliche Rentenversicherung, um die zu stabilisieren, zu Recht. Ja. Und deswegen ist natürlich alles, was jetzt die Einnahmen deutlich reduziert, da auch eine Gefahr.
Ja, dann kommen wir doch zu unserem dritten Punkt. Was bedeutet denn das alles jetzt fürs Berchtesgadener Land? Das heißt, wenn die SPD so entscheiden kann, wie es das Wahlprogramm vorsieht, was würde sich hier für die Menschen ändern?
Es würde auch im Berchtesgadener Land für die Normal- und Geringverdiener eine Entlastung bedeuten. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Maßnahmen, die für die teilweise dann auch eine größere Bedeutung haben. Zum Beispiel eben der gesetzliche Mindestlohn von 12 Euro. Ja. Das ist natürlich auch ein ganz entscheidender Schritt, gerade für diejenigen, die mit einem geringeren Einkommen unterwegs sind. Aber auch in der Steuerpolitik kann man da einiges machen. Und gerade in unserem Landkreis, wo das Niveau der Löhne tendenziell eher etwas niedriger ist, ist natürlich da dieser Fokus auf eben kleine und mittlere Einkommen in der Steuerpolitik besonders wichtig. Natürlich haben wir auch im Berchtesgadener Land Großverdiener, aber das sind nicht so arg viele und wir haben schon einen großen Anteil von Leuten, die also deswegen ganz gezielt durch unser Steuerkonzept entlastet werden und davon einfach Vorteile haben. Und was natürlich auch bei uns ein großes Thema ist, das ist eben die Stabilisierung der staatlichen Einnahmen. Ich meine, wir haben ja jetzt gerade diese Unwetterkatastrophe gehabt und da ist ja wieder deutlich geworden, wir brauchen einfach handlungsfähige Städte und Gemeinden, aber auch eben ein Freistaat Bayern, ein Bund, wo einfach Mittel vorhanden sind, um auf solche Situationen zu reagieren. Wir brauchen eine gute Infrastruktur, sowohl in sozialer als auch in technischer Hinsicht und das alles kostet Geld und deswegen finde ich es halt einfach richtig, dass die SPD sagt, wir versprechen euch jetzt nicht irgendein Füllhorn an Steuergeschenken, sondern dass man sagt, wir helfen da, wo wir wirklich Entlastungen schaffen können. Wir machen diese ganze Geschichte gerechter, aber es ist eben nicht das große Füllhorn, das da ausgeschüttet wird. Weil wir alle eben davon profitieren, wenn wir einen handlungsfähigen Staat haben, der auch in Notlagen reagieren kann.
Ja, das ist auch das, was ich immer sage, wenn Leute über Steuern schimpfen. Letzten Endes sind ja Steuern dafür da, dass unser Sozialstaat funktioniert. Anders ist es gar nicht möglich zu reagieren. Ja,
wer sich die Ausgaben vom Bund oder auch vom Freistaat Bayern anschaut, der wird auch feststellen, das ist eben nicht so wie, was weiß ich, 19. Jahrhundert oder frühere Zeit, wo sich irgendwelche Fürsten ihre Schlösser finanzieren, sondern das sind Leistungen, die uns allen zugutekommen. Und dementsprechend ist es auch wichtig, dass da jeder seinen Beitrag nach seinen Möglichkeiten leistet. Das Konzept der SPD ist fair und abgewogen. Es ist jetzt auch nichts, wo irgendjemand Angst davor haben muss, sondern Tatsache ist, darauf wollte ich noch kurz zu sprechen kommen, weil das oftmals auch völlig verkehrt dargestellt wird. Die SPD sagt ja zu einer Wiedereinführung der Vermögenssteuer, aber erstens nur für sehr hohe Vermögen, zweitens im Umfang von 1%. Und ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, was die angesprochenen Bürgerinnen und Bürger, für die das wirklich der Fall ist, auch tragen können. Da hat der Bund übrigens gar nicht wahnsinnig viel davon, weil die Vermögenssteuer ja den Ländern zusteht. Aber auch der Freistaat Bayern steht ja vor großen Aufgaben. Wenn man zum Beispiel jetzt mal über den Bildungssektor, die Modernisierung der Schulen, die Digitalisierung, das sind alles Baustellen, wo viel zu tun ist und wo wir alle ja davon profitieren, wenn wir hier vorankommen. Sowohl die mit hohem Einkommen als auch die mit weniger Geld. Und deswegen ist es fair, wenn diejenigen, die jetzt wirklich über lange Jahre einen guten Lauf hatten, so kann man das, glaube ich, formulieren, wenn die jetzt ihren fairen Beitrag leisten, damit wir alle mit einer guten Infrastruktur, mit einem guten Sozialstaat dann auch aus diesen Krisen wieder rausgehen können.
Danke. Ich glaube, du hast viel Licht ins Dunkel gebracht bezüglich Steuern und Steuergerechtigkeit, was auch hier dann wichtig ist im Berchtesgadener Land. Dann bleibt mir nur noch zu fragen, gibt es was, auf was du dich schon in der nächsten Zeit freust? Was sind deine nächsten Schritte politisch?
Wir machen jetzt natürlich noch aktiv Wahlkampf und hoffen, dass hoffen und arbeiten dafür, so muss man richtig sagen, dass wir eben am Abend der Bundestagswahl auf Platz 1 durch das Ziel gehen. Vor 2 Monaten, glaube ich, hätte sich das noch niemand von uns vorstellen können. Mhm. Es macht jetzt richtig Spaß und ich kann auch nur aufrufen, diejenigen, die noch nicht ganz entschlossen sind, geht's wählen, unterstützt die SPD mit eurer Stimme, wählt mit der Erststimme Bärbel Kofler, unsere heimische Bundestagsabgeordnete, die wirklich auch als Menschenrechtsbeauftragte gerade mit diesem Lieferkettengesetz wirklich einen großen Erfolg erzielt hat. Gibt es die Zweitstimme der SPD, womit ihr eben Olaf Scholz als Kanzlerkandidat unterstützt. Und dann kriegen wir das gemeinsam hin, dass wir eine Regierung mit einem starken Kanzler an der Spitze und mit einer modernen sozialen Ausrichtung hinbekommen.
Ja, da bleibt mir nichts mehr, fast nichts mehr hinzuzufügen, außer wer Lust hat, den Olaf Scholz in live zu erleben, am 18. September gibt es die Möglichkeit, da kommt er nach Bayern und zwar nach München und wir von der Berchtesgadener Land SPD werden da auf jeden Fall dabei sein. Wer sich anschließen möchte, kann das gerne machen und muss auf unsere Homepage schauen und sich einfach melden. Wir fahren mit dem Bus oder auch Zug. Ja, dann wünsche ich unseren Zuhörern alles Gute, gesund bleiben und wählen gehen. Bis bald.
So ist richtig. Alles Gute und geht's wählen.